Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast und sein Lebensweg passen in keine Schublade. Weltklasse-Sportler, Ernährungsberater, mehrfacher Buchautor, einige Jahre Politiker. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit Manfred Kössler. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, danke.
Ich habe versucht, so deinen Werdegang irgendwie in Kategorien einzuordnen, zu gliedern fürs heutige Interview. Das ist bei all dem, was du gemacht hast, dir fast unmöglich und unglaublich, was du in den letzten Jahrzehnten alles gemacht hast. Am besten fangen wir einfach chronologisch an, ganz am Beginn. So dein erster großer medialer Durchbruch und dein Erfolg begann ja mit dem Sport. Im Bodybuilding, was ich gesehen habe. Ja. Wie kam das? Wie war quasi dein Einstieg in den Sport hinein?
Also zuerst möchte ich mal danke sagen für die Einladung. Ich bin sehr gefreut, dass ich heute hier sein darf. Ja, also mich hat immer interessiert die Breite und die Tiefe. Ich bin ein holistisch ausgelegter Mensch, das heißt, mich interessiert immer das Ganze. Ich versuche immer mehrere Perspektiven einzunehmen. Das sind meine großen Vorbilder eigentlich Goethe, Schiller und in jüngster Zeit der Ivanhoe, ein Pädagoge, ein bulgarischer Pädagoge, die immer in die Breite und in die Tiefe gedacht haben. Das hat mich fasziniert. Ja. Und jetzt der Schritt zum Bodybuilding, das hat mich so fasziniert, weil ich mir gedacht habe, wie geht das? Wie können Menschen ihren eigenen Körper, das ist ja nicht wie ein Tisch, oder, ja, sondern das lebendige Materie, wie können die ihn formen? Wie geht das überhaupt? Ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt. Und dann fand ich eine Fitnesszeitschrift, da war ein schwarzer Bodybuilder drauf, der Robbie Robinson, bis heute mein Vorbild, weil der ist jetzt an die 80, blendend in Form, lebt gesund, das ist das Wichtigste bei mir, Sport ohne Gesundheit ist für mich ein No-Go, kommt nicht in Frage, das geht nicht. Ja. Naja, und dann habe ich im Fitnessstudio von Karl Keinrath 1976 angefangen. Der Karl war ein großartiger Trainer, der so ähnlich dachte wie ich, das war so im Sportbereich mein erster großer Lehrer. Ist leider im Vorjahr verstorben.
Ich kannte ihn gut, ja.
Ja, ganz ein lieber Mensch und ein großartiger Sportler. Naja, und dann habe ich schon nach einem Jahr, und wenn ich was anpacke, mache ich das intensiv. Also ich bin kein Freund halber Dinge, sondern wenn, dann ordentlich. Gell? Habe ich ordentlich trainiert und habe ich schon nach einem Jahr war ich schon steirischer Meister. Ja, und so ging es halt weiter. Und es ist halt dann einige Jahre bergauf gegangen. Und ja, so war das. Hat mich irrsinnig viel gelehrt. Bodybuilding richtig betrieben hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und zwar nicht nur mit körperlicher Anstrengung und Gesundheit, sondern auch mit der geistigen Ausrichtung. Und da erinnere ich jetzt an den Schiller, der hat damals schon gesagt, es ist der Geist, der sich den Körper baut.
Mhm. Mhm. Du hast so betont quasi Sport und Gesundheit. Ich meine, so oberflächlich betrachtet, wenn man halt in den Medien auch über sportliche Dinge liest und auch die Politik versucht, Sport und Bewegung zu fördern, ist so der erste Eindruck eigentlich, dass Sport und Gesundheit ja immer irgendwie zusammengehören. Aber du hast es so betont, Sport ohne Gesundheit ist logischerweise ein No-Go. Aber warum betonst du das so? Gibt es auch ungesunden Sport?
Natürlich. Es hängt vor allem mit vielen Dingen zusammen, aber vor allem mit zweien. Erstens einmal hat der junge Mensch, der beginnt, oder auch der Ältere mit einem Sport, Talent für die oder jene Sportart. Ja? Und das Zweite ist, auf welche Ebene kommst du dann? Ja? In der Regel ist es so, je höher du steigst, egal welche Sportart, ich spreche jetzt wirklich von allen Sportarten, weil ich habe ja auch viele andere Sportler trainiert. Es waren Sportler aus dem Schwimmen, es war die Jörg Steinecker zum Beispiel, war jahrelang eine Klientin von mir, ganz erwähnt, bis heute eine tolle Frau. Ich habe American Footballer trainiert, ich habe Orientierungsläufer trainiert, ich habe Triathleten trainiert, der Klaus Weinwandl, österreichischer Meister in Langdistanz, war einer meiner Klienten, auch ein lieber Kerl. Je höher du steigst, desto mehr ist die Gefahr, dass du dich verabschiedest vom zentralen Gedanken des Sports, nämlich der Gesundheit und Wohlbefinden. Meiner Meinung nach der zentrale Gedanke jeglicher sportlicher Ausübung, Gesundheit. Mhm. Je höher du steigst, desto größer wird die Gefahr, dass du dich davon verabschiedest und mehr nur mehr ins Außen gehst. Besser werden, schneller werden, höher werden, schöner werden, was auch immer. Und das bringt die Gefahr mit sich, dass man sich dann von seinen Idealen halt ein bisschen verabschiedet und dann halt Dinge zur Hilfe nimmt, die nicht gesundheitsfördernd sind. Das ist leider mal so. Bei mir war das, ich spreche ehrlich und offen drüber, sonst bringt das ja alles nichts, bei mir war das auch der Zeitpunkt 1987, das war meine letzte WM-Teilnahme, wo ich unter die besten 6 der Welt kam. Drug-free, bitte sehr, drug-free. Das war ich vorher nicht, sage ich auch ganz ehrlich. 85 habe ich auch Hilfsmittel benutzt. Dann habe ich mich aber gefragt, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Ich will ja 100 Jahre werden, ich will 120 Jahre oder noch älter werden, dazu stehe ich. Ja. Da kann ich mich nicht so orientieren. Und deswegen habe ich 1987 dann aufgehört, weil ich bei mir selber gemerkt habe, jetzt driftet es auseinander. Gesundheit und reine Äußerlichkeit driftet. Dann habe ich gesagt, Schluss, ich war damals erst 30 Jahre alt, das ist für Bodybuilding überhaupt nichts, weil die besten Bodybuilder sind zwischen 35 und 45 oder sogar 50, Langzeitsport. So war das. In Madrid habe ich dann gesagt, tschüss, und habe mich dann mehr dem Coaching zugewandt, wo dann meine Lehren, die ich aus dem Bodybuilding ziehen durfte, anwenden konnte an anderen. So, pass auf, macht es so, die Übung macht es so, esst das, wunderbar, war für mich die schönste und größte Lehre, für die ich sehr dankbar bin.
Das heißt, dein höchster quasi Erfolg im Bodybuilding, wo du von WM gesprochen hast?
War damals quasi also war WM-Finalist, dazu gehören die 6 besten weltweit. Das ist aufgrund der Anzahl der teilnehmenden Nationen gewaltig. In Kairo, in Ägypten waren zum Beispiel 75 Nationen bei der WM. Da unter die Besten zu kommen, ist was anderes, wie wenn 10 Nationen teilnehmen. Also, ja, und Europameister, also Vize-Europameister war ich dann, bei den World Games war ich Vierter. Und das Problem am Bodybuilding-Sport ist die Jury. Es gibt keine objektive Bewertung. Das ist wie beim Tanzen, beim Eiskunstlauf, nicht, wo dann die Schütteln hochgehoben werden. Daumen mal bi. Nicht? Und wenn du dann niemanden in der Jury hast, aus deinem eigenen Land, dann musst du gleich um ein Stück besser sein wie der Erste, weil sonst kommst du nicht Vierer. Das Problem bei mir war, ich habe in 42 internationalen Contests, EMs, WMs, World Games, kein einziges Mal einen Österreicher in der Jury gehabt. Man möge sich jetzt zusammenreimen, was da rauskommt. Trotzdem, in großer Dankbarkeit, alles okay.
Spannende Geschichte. Aber und danach dann quasi, hast du dein erstes Buch geschrieben?
Das habe ich schon vorher geschrieben,
okay.
Das ist 86.
Okay, vorher.
Das war ein Bestseller sondergleichen.
Okay,
das hieß Der gedeckte Tisch.
Okay.
Es behandelte damals die gesunde Ernährung, was okay. 1986 noch nicht so wie heute. Heute ist gesunde Ernährung ja weitest verbreitet.
Ja,
damals war das, ich habe 1986 schon über gesunde Ernährung im Fitness- und Leistungssport gesprochen und geschrieben, zusammen mit einem Biochemiker. Und das war ein Bestseller. Und das war das erste Buch, ist auch vom Südwestfunk dann teilweise verfilmt worden. Und ja, war super, war der Zeit voraus. Ich kriege heute über Facebook übrigens, danke auch über unsere Facebook-Freundschaft, wenn ich das sagen darf, ich kriege heute über Facebook noch von damals Rückmeldungen, die das Buch damals geholfen, gekauft haben bei mir und schreiben, das Buch hat ihnen sehr dabei geholfen, in Richtung gesunder Ernährung zu gehen.
Ja.
Das taugt mir irrsinnig, muss ich sagen, weil das hat dann was bewegt.
Cool. Ich war ja auch beeindruckt, ich habe ja beim Recherchieren gesehen, dass es die Ernährungsberatung in der Form vor dir in Österreich gar nicht gegeben hat. Was hast du da genau initiiert?
Hat es nicht gegeben. Es gab damals nur die sogenannten Diätassistenten. Die waren aber eigentlich mehr für medizinische Beratungen. Also Leute, die krank sind und dann. Also für gesunde Ernährung hat es damals nichts gegeben. Deswegen also habe ich mir dann einen Gewerbeschein nehmen müssen, der damals völlig neu war. Also Ernährungsberatung, das war ein Fremdwort damals. Und ich weiß noch gut, ich habe meinen Betrieb damals, ich hatte das Fühle-Dich-Gut-Studio, Ernährungsberatung angeboten. Und wenn ich dann die Tür aufgemacht habe, und ich war damals ja noch ein bisschen breiter, gell, also wie heute bin ich ja ein schlankes Büscherl. Ist ja gut, ich habe den Körper, den ich heute brauche, habe ich heute, ist in Ordnung. Gell. Damals war ich so 15, 20 Kilo schwerer, habe halt mehr Muskeln gehabt. Da dann so ein Mann hat zu mir gesagt, Sie machen ja Ernährungsberatungen, ne? Sag ich, ja natürlich, wer sonst? Ich weiß, wie es geht. Ne? Also es war lustig, es hat wahnsinnig eingeschlagen. Ich habe damals auch die medizinische Körperanalyse aus Los Angeles mitgebracht nach Graz. Da ging es um die Vermessung der Körperzusammensetzung. war ganz ein Grund. Heute Standard bei den guten Ernährungsberatungen, weil wir ja wissen, was nehme ich ab?
Ja,
Körperfett oder Wasser oder Muskeln.
Ja,
dann war es ganz neu. Ja. Also so war das. Ja.
Was war damals so die größte Herausforderung in der Zeit? Jetzt sagt man, wenn du da quasi Pionier warst in einem Bereich, der heute nicht mehr wegzudenken ist, weder gesundheitlich noch medizinisch noch medial, ist es
ja,
in halt Mainstream anders. Angekommen und du warst damals der Erste, der quasi, damals, also, kann ich mich noch erinnern, damals quasi erst in meiner Schulzeit, so das Birkenstock und Körnl-Image da quasi, das war ja damals die Zeit, oder?
Das Bioessen. Als Bio-Esser hat man damals als Körnelfresser und als Fantasten abgetan, das ist ja alles eine Einbildung, bis ich die Leute dann begonnen habe aufzuklären, schaut mal, wie viele Chemikalien in der konventionellen Landwirtschaft erlaubt sind und in der Biolandwirtschaft. Und da hat man gleich einmal so gestaunt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich bin seit 1988 ein Anhänger der Biokost. Aus vielen Gründen, Umweltschutzgründen. Und ich lasse keine Chemikalien in mich hinein, wenn ich es nicht muss. Ich meine, entschuldige, es kommt nur das raus, was ich rein tue. Das ist ein Naturgesetz, Ursache und Wirkung. Ja? Und das gilt für jeden, ausnahmslos. Und ich habe damals wunderschöne Dinge beobachten können bei meinen Klienten und Kunden, die ich gehabt habe, wie sie sich bei Umstellung von konventioneller Kost auf Biokost verändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess von 1-2 Jahren. Wunderbar. Die Leute, sie verbessern sich so stark, sie verbessern sich auch nicht nur, was das Gewicht, Körper betrifft, sondern auch in ihrer Gedankenwelt.
Mental, energetisch.
Mental.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Auf einmal scheint die Sonne wieder. Ja?
Ja.
Also ich kann gar nicht, ich war dann deswegen, also habe ich 1988 war das die erste steirische bzw. österreichische Bio- Kochschule gegründet mit einer eigenen Lehrküche.
Okay.
Habe einen eigenen Koch beschäftigt gehabt. Bin ja auch gelernter Koch vom Beruf. Habe einen von mir ausgebildeten Lehrling damals, der auch fertiger Koch geworden ist, eingestellt. Habe auch einen Sportmediziner gehabt, ich habe Sportwissenschaftler gehabt. Das war in den 80er Jahren alles noch. Wenn es gegangen bis in ein Fitnessstudio, ja, da war da ein Zugerät. Es war gut damals, ja. Aber es war eine entscheidende Weiterentwicklung für die Branche und in Richtung Ganzheit, sodass aus Bodybuilding Fitness und dann letztendlich Gesundheit werden konnte.
Ich meine, gerade die Gesundheit jetzt und Fitness, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, das du in deinem Lebenslauf ich quasi gelesen habe. Du warst ja auch im Bereich für Special Olympics aktiv.
Ja,
was hast du denn jetzt alles gemacht? Oder?
Großartig. Also angefangen hat das Ganze, für mich war das eigentlich deswegen schon klasse, weil meine Cousine geistig beeinträchtigt war. Die hat Gehirnhautentzündung gehabt, gleich halt wie ich. Und dadurch habe ich bei unseren Besuchen von Natur aus gelernt, in meiner Familie, ja, mit solchen Menschen normal umzugehen. So wie ich, bis heute. Und dadurch war der Schritt zu Special Olympics also kein großer, sage ich mal so. Mir hat das fasziniert, die Herzlichkeit dieser Menschen. Und die machen vor allem eins, was glaube ich gut wäre für uns alle, die behandeln alle anderen Menschen gleich. Die, für die ist ein Professor gleich viel wert wie eine Reinigungsdame. Was soll ich sagen? Und mir geht es auch so. Ja? Ich hab, das ist eine meiner Lebensleitlinien. Das ist wunderbar die Erfahrung. Ich war bei den ersten Weltwinterspielen auch Betreuer dabei. Da habe ich unheimlich viel lernen dürfen. Habe danach dann 3 Behindertenmannschaften in meinem Fitnessstudio trainiert. Auf eigene Kosten natürlich, das ist ja wohl logisch. Habe große Erfolge gehabt, habe mindestens von diesen Menschen genauso viel gelernt wie umgekehrt. Man sieht die Welt anders. Ja. Ja. Vor allem die Herzlichkeit, immer die Herzlichkeit. Es macht einen großen Unterschied, ob ich eine Sache herangehe, nur mit dem Kopf allein und verbissen, oder ob ich zuerst einmal sage, komm jetzt, setzen wir uns einmal hin, reimen wir das durch, komm her da, jetzt nehme ich dir mal in die Arme. Also, das ist so beeindruckend für mich bis heute und ich hoffe, dass ich das bis an mein Lebensende mir behalte, weil nicht, dass Probleme dadurch leichter gelöst werden, aber man geht anders heran. Ich habe eine andere Perspektive. Mhm. Ja. Die Wertigkeiten werden anders. Es war einfach wunderschön, ich möchte die Zeit also nicht missen.
Das heißt, so quasi der rote Faden bis jetzt, war immer jemand, der initiativ war, der Pionier war, der das Dinge auch holistisch, ganzheitlich gesehen hat. Wenn auf diesen ersten Stationen jetzt, du warst als Sportler extrem erfolgreich, dann Buchbestseller, Pionier im Bereich Gesundheit und Ernährung. Was waren so quasi bei diesen Stationen, zu den späteren kommen wir nachher noch, so die größten Herausforderungen derzeit? Ob es im Sport war oder bei der Ernährungs- und Gesundheitsthematik, was sagst du, damals für mich? Weil es geht also leicht, du zählst es so locker, so leicht, ja, Erfolg, Pionier und umgesetzt. Aber was war so auch wirklich schwierig oder herausfordernd oder fast nicht lösbar mehr?
Ja, also wichtig ist bei einer Sache, dass man dranbleibt. Wenn man sich für etwas entscheidet, und da fängt es schon einmal an, ja, nicht sagen tralalala, sondern sich die Sache anschauen, überlegen, Zeit nehmen, nachdenken, und wenn ich was anpacke, dann sage, okay, mit meinem ganzen Herzen und ganzen Verstand, ja, Herz, Hirn und Hand, wie man so schön sagt, und dann dranbleiben, das ist sehr schwierig, weil, wenn ich denke, oft ich belächelt worden bin, dieser Stehsatz über Bodybuilder, die Bodybuilder haben ja alle nur Muskeln, kein Hirn, unter dem hat ja auch der Arnold am Anfang gelitten, nicht? Man hat ja gesehen, was er daraus gemacht hat, nicht? Also wenn da noch jemand hergeht und sagt, nur Muskeln und kein Hirn, dann muss ich schon die Gegenfrage stellen, gell? Ist das nur Neid oder was ist das, gell? Das ist immer das Dranbleiben, das Konsequentsein, das an sich arbeiten und Hoffnung hineinsetzen und das, auch das Visualisieren, ja? Also das Ziele setzen. Dranbleiben, sich nicht abbringen lassen. Das kann mühsam sein, das kann finanziell herausfordernd sein, persönlich, sozial, dranbleiben. Immer Gutes tun, weil das alles kommt zurück im Leben. Also Ursache und Wirkung.
Ja. Gab es so quasi auf dem Weg jetzt zwischen Beginn im Sport bis hin zu Special Olympics auch jetzt irgendeine konkrete Situation, wo du sagst, ich kann mich erinnern, damals, das war so wirklich quasi die Mauer, nicht gewusst, wie geht es weiter, wie kann ich das meistern, so wirklich eine große Herausforderung?
Ja, also das war die Lebenslehre auch von den gehandicapten Leuten, nicht? Also diese Herzlichkeit noch einmal, ja? Also quasi das Herz, man sollte es in Einklang bringen, ja? Herz, Hirn und Hand, das ist, man redet leichter, wie man es tut, gell? Aber man soll zumindest immer dran denken und bei jeder Entscheidung, egal klein oder groß, fragen, passen diese drei Dinge zusammen? Meine Gedanken, meine Worte und mein Tun. Diese Prüfung für sich selber immer, ja. Das ist für mich eine Tagesübung, ja. Dass ich, wenn ich vor Entscheidungen stehe, passt das zusammen, ja. Ist das harmoniertes, ja. Und wenn nicht, dann lieber einmal Nein sagen. Das muss man auch lernen, ja. Also, ja, das ist eigentlich mein Rezept, sage ich jetzt einmal, ne. Also,
ja. Und du bist dann quasi aufgrund dieser Erfahrung ja auch politisch aktiv geworden. Ich glaube 1993 habe ich gesehen.
Ja, 93. Also mich hat das Umweltthema inspiriert. Ja. Weil ich einfach begriffen habe, wir sind ohne die Umwelt nichts. Wir sind einfach Teil. Da möchte ich übrigens erinnern an den Professor Dr. Phil, der also von der Umwelt zur Mitwelt, das war der erste Wissenschaftler weltweit, ist auch ein Klient von mir jetzt, Familie Professor Film, toller Mann, ein Linguistiker, ein Ökolinguistiker. Das war der Erste, der gesagt hat, Leute, sagt es nicht Umwelt, sagt es Mitwelt. Damit stellen wir uns in die Mitte und begreifen uns als Teil und nicht irgendwo außen. Ja, ja, also das war sozusagen meine Ambition, Freda Meissner Blau. Das war eine Ökoseele, wie sie im Buche steht, die auch, man verzeiht mir die Bemerkung, wirklich grün war. Ich habe das versucht auch zu sein, ich denke mal, ich habe das zum Teil auch geschafft. Ich habe in meiner Gemeinderatszeit, damals für die Alternative Liste, sehr wunderbare Leute kennengelernt in allen Parteien. Bis heute verknüpfen mich noch in allen Parteien gute Bekannte. Das sind eben die, die da und das zusammenbringen. Ja? Die gibt es überall. Ja? Und deswegen will ich da jetzt nicht werden oder so. Das war eine schöne Zeit. Also einen meiner Erfolge damals, auf das bin ich besonders stolz, ist ein blöder Ausdruck, aber das war eine sinnvolle Arbeit, so möchte ich das sagen. Ich habe damals die Grazer Zentralküche, die haben damals für 5000 Menschen gekocht, konnte ich eine Umstellung auf Bio erreichen. Und das war 95, 96, das war noch eine Zeit, wo kaum Leute über Bio gesprochen haben. Ich werde nie vergessen, der damalige Küchenleiter Bötsch, ein toller Mann, ja, da ging es darum, um 50, 60, 80 Tonnen Erdäpfel zu bestellen, auf Bio. Und das war damals völlig unmöglich. Allein die Erdäpfel und die Äpfel in Bio-Variante, in der Summe.
In der Zeit damals.
Das war also eine großartige Herausforderung. Es ist uns gelungen. Und es war sicher ein Schub in Richtung Bio-Essen, auch für heute. Ich bin sehr dankbar allen Leuten, die damals mitgeholfen haben. Ja, das war eigentlich eine wunderschöne Zeit, sehr lehrreich im Gemeinderat. Man kann was tun als Gemeinderat. Man muss nur wollen. Man muss für die Leute was tun. Für die Menschen, für die Wirtschaft, für die Umwelt. Ja, klasse.
Holistisch halt.
Dem ja, genau. Wichtig, ja.
Cool. Wenn das die Thema Gesundheit, Ernährung, Umwelt, Mitwelt ist ein sehr schöner Begriff, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt erwähnst, damit ist ja auch der Begriff Gentechnik eng verbunden in deinem persönlichen Engagement. In welchem Bereich bist du, warst du oder bist du da aktiv und engagiert?
Also ich war in den 90er Jahren ja bereits als erster Politiker in den 90er Jahren auf die Gefahren des Einsatzes der Gentechnik in der Landwirtschaft und in Lebensmitteln, das ist die grüne Ausprägung, gesorgt. Damals auch wieder Kopfschütteln rundherum, weil man hat das damals für eine Zukunftstechnologie gehalten. Ich sage, aus dieser langen Erfahrung, ich habe auch mehrere Publikationen, hunderte Diskussionen. Mein Biotech-Professor war der Professor Dr. Anton Moser, ein Antritzer übrigens.
Kenne ich auch, ja.
Ein großartiger Lehrer, war Chef der TU, ein Biotechnologe. Also wenn der nicht weiß, was Biotechnologie ist, ja, dann gibt es keinen, der das weiß. Das war mein Lehrer. Mit dem habe ich tausende Kilometer durchs Land gefahren, im In- und Ausland, und habe versucht, die Menschen, Landwirte, alle Anwesenden davon zu überzeugen, dass es besser ist, diese Technik nicht einzusetzen. Warum? Weil sie die höchstmögliche technische Eingriffstiefe hat und damit das größte Risiko mit sich bringt. Bis heute ist Gentechnik nicht versicherbar und trotzdem wird sie eingesetzt. Das ist ein ganz rundes Thema, deswegen halte ich mich kurz. Ich warne davor, alle Zuseher und Hörer, Essen zu essen, das nicht gentechnikfrei ist. Kein Mensch kennt die Wirkung. Leider ist das Thema Gentechnik aus den Medien verschwunden. Deswegen bemühe ich mich jetzt darauf hinzuweisen, Leute, bitte achtet auf die Bio-Kennzeichnung, denn in Bio darf per Gesetz noch keine Gentechnik drinnen sein. Und das ist der sicherste Weg, über den Essweg Naturnähe zu bekommen, den Körper mit natürlichen Dingen auszufüllen und gesund zu bleiben.
Wichtiges Thema, das uns auch in vielen Bereichen von der Gesundheit bis in die Medizin noch lange begleiten wird,
ja,
und politisch sehr, sehr brisant ist, auch aktuell brisant ist. Ja. Von all diesen Dingen, die du jetzt erzählt hast, Sport, Gesundheit, Ernährungsberatung, bis hin auch zur politischen Zeit, was war für dich da so in der Zeit so ein persönlicher Erfolg oder persönlicher Erfolg, du sagst, wow, das war so richtig, du hast vorher das Wort stolz mit Vorsicht ein bisschen genossen und ausgesprochen, aber Dinge, auf die du besonders stolz bist oder die für dich große Erfolge und Meilensteine in deinem Leben waren?
Also ich sage mal so, im Laufe der Jahre, und das würde ich jedem empfehlen, egal welches Alter das er hat, kommt man drauf, was bedeutet einem am meisten im Leben, was bewegt mich am meisten, was berührt mich, ja? Was macht mich am glücklichsten? Ja? Eine immens wichtige Frage. Ich habe drei Bereiche, wo ich Gott sei Dank für mein eigenes Lebensglück, aber auch für andere, das ist mir sehr wichtig, weil ich allein bin gar nichts. Ja? Ich stehe inmitten von Menschen, es gibt jeden Tag x Wechselwirkungen. Es kann nicht egal sein, wie ich mich verhalte anderen gegenüber. Es kommt ja alles zurück, ja? Ursache und Wirkung. Drei Bereiche. Erstens einmal meine Familie. Die halte ich für das Wichtigste. Ich habe also eine großartige Familie. Das zweite ist meine Arbeit als Personal Trainer. Das habe ich übrigens auch eingeführt, so wie das Aerobic 1980 schon in Österreich eingeführt. Das habe ich vergessen zu sagen. Damals hat es noch geheißen, die Leute hupfen nur zur Musik hin und her. Die wussten noch nicht, dass Aerobic so etwas Wertvolles ist. Ja. Also meine Arbeit als Personal Trainer, als Coach, entweder mit Menschen im Fitnessstudio oder zu Hause. Da habe ich mich vor allem älteren und alten Menschen zugewendet. Ich habe ein bisschen eine indianische Einstellung. Für mich ist der alte Mensch das sehr wichtig, weil von dem kann ich was lernen. Ja? Bei den Indianern war immer der Älteste der Boss, unter Anführungszeichen, weil er Lebenserfahrung gehabt hat. Und gerade in schwierigen Zeiten, wie wir jetzt auch haben, es ist nicht alles eitel Wonne jetzt, ne? Kann es nur gut sein, wenn man die älteren und alten Menschen befragen, du, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr das geschafft? Was würdet ihr tun? Und das dann kombinieren mit den Ansichten der jungen Menschen, Aufbruchstimmung, Innovation und das zusammenbringen. Das ist, glaube ich, eins meiner wesentlichen Errungenschaften, die ich lernen durfte in meinem Leben, das Alte mit dem Neuen verbinden zu können. Das können viele nicht. Viele sagen nur das Alte und andere sagen ja nur das Junge. Die Kunst ist es aber, beides miteinander zu... Und dann ist die Trefferquote, glaube ich, am höchsten. Ja? Also der erste Bereich, die Familie. Der zweite ist mein Trainerdasein, das ich nach wie vor habe. Und das dritte ist meine Aufgabe als singender Bon Vivant. Eine Rolle, die ausgestorben ist. Willi Forst war der letzte. Was macht der singende Bon Vivant? Ja, er verbreitet durch Singen und Schauspielen positive Gefühle. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ich kann als Sänger mit meinem Pianisten, mein Hauptpianist ist der Michel Nikolov, ehemals aus dem Casino. Wir sind inzwischen so ein Team, dass wir 50 Meter entfernt voneinander agieren können und wir wissen genau, was jeder macht. Ob wir uns sehen oder hören, ist wurscht. Ich weiß, man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist so. Ja? Und der singende Bon Vivant, ich agiere direkt bei den Leuten. Ich bin nicht 100 Meter entfernt mit 5.000, 10.000 Watt, sondern ich bin meistens puristisch, also nur Klavier und Stimme. Und die wichtigste Aufgabe ist, Gefühle zu vermitteln, und zwar positive Gefühle. Mein Anspruch bei meinen Konzerten, wir haben ja ein monatliches Konzertcafé im Schwarzen Adler in der Leonhardstraße 27. Unser Hauptziel ist, bei uns geht keiner unglücklich wieder hinaus.
Schön.
Wenn er auch noch so traurig kommt. Ja? Was wir machen, sind keine Witze. Wir machen ja kein Kabarett. Ich bin kein Kabarettist. Ja? Sondern ich wähle bewusst schöne Lieder aus. Peter Alexander, Frank Sinatra, Hermann Leopoldi, Heinz Konrads und so weiter. Und transportiere dann so, dass das Gefühl hinüberkommt. Ja? Das ist mein Rollenbild, und das macht mir unheimlich große Freude, weil für mich ist jedes Konzert, das ich gebe, wie ein Mikrourlaub. Ich bin total rund erneuert nach meinen Konzerten, allein schon, wenn ich die glücklichen Gesichter sehe. Das ist wie beim André Rieu. Man muss sich einmal die Gesichter des Publikums bei einem André Rieu-Konzert anschauen. Weitere Worte erüben sich. Die Leute sind glücklich. Die gehen so aus. Und ich behaupte jetzt einmal, ein Mensch, der glücklich ist, ja, tritt anderen Menschen ebenso wieder gegenüber und hat mehr Kraft. Und um das geht's.
Na, vor allem im Endeffekt sage ich, man kann nur aus der eigenen Fülle herausgeben. Man kann aus dem eigenen Überfluss heraus, ob das jetzt eine finanzielle Fülle ist, ob es energetische, mentale Fülle ist, ob das emotionale Fülle ist. Ich kann nur das weitergeben, was ich in mir habe und auch in mir kultiviere, entwickle. Und eben gesagt, André Rieu als Beispiel, da jetzt quasi auf deine Konzerte die Botschaft verstehe, und das ist wow, sehr schön. Bei diesem Weg, der jetzt für mich sehr beeindruckend ist, weil in allen Bereichen, wenn du immer sehr positiv, sehr ganzheitlich, holistische Dinge siehst, Gutes tun war bei dir auch jetzt öfter, also oft ein Thema und ausgesprochen. Gab es da so auch, oder magst du uns erzählen, so Magic Moments, was sagst du jetzt in dieser vielschichtigen Laufbahn, all diese Dinge, die ich gemacht habe, so Momente mit Gänsehaut, wo du sagst, wow, das war so, da habe ich richtig gespürt, in dem Moment, ich bin am richtigen Platz und mache das Richtige jetzt.
Ja, das sind die Bemühungen in diesen drei wesentlichen Bereichen in meinem Leben. Erst einmal im Bereich der Familie, schauen drauf, sich bemühen, das Bemühen muss überall drin sein. Ja? Immer mit einem positiven Ansatz, weil es gibt immer einen Ausweg. Das ist in der Familie, sich bemühen, einsetzen, dafür nicht gleich davonrennen, wenn was nicht funktioniert, dranbleiben, sich bemühen. Das zweite ist, wenn ich also mit Klienten arbeite, oder auch mit Patienten arbeite, ich arbeite auch mit Ärzten zusammen, wenn ich es schaffe, dass bei diesen Menschen was besser geworden ist, ja, das ist Glücksgefühl pur, ja. Weil da hat das, was ich gemacht habe, einen Sinn. Ich habe was da und das hat einen Sinn gehabt. Ich habe Menschen helfen können. Ja, und wie gesagt, eben bei den Konzerten auch, wenn ich sie aufbauen kann, die Menschen, wenn sie nachher kommen und sagen, das war schön, wann machen sie das nächste Mal wieder? Ja, also was Schöneres gibt es ja gar nicht. Ja? Und so Ursache und Wirkung, immer wieder dieses Gesetz und selbst nicht verzweifeln. Das ist also, auch wenn Schwierigkeiten im Leben sind, habe ich auch gehabt, nicht verzweifeln, immer ins Licht schauen, ins Licht gehen und dranbleiben, nicht aufhören, nicht immer bemühen, dranbleiben. Es gibt immer eine Lösung. Ja? Also Es macht einen Unterschied. Wenn Sie sich diese Situation vorstellen von jemand, der zum Beispiel in ein Loch fällt und dann gibt es Leute, die bleiben jetzt sitzen und sagen, jetzt ist aus, nicht? Und die anderen, so wie ich, die fangen an im Finsteren zu schauen, ob da ist, wo ist denn da ein Ausgang, ja? Und wenn ich jetzt keinen finde, dann da und da und da und ich höre nicht auf, bis ich wieder einen Ausgang finde, weil es gibt einen Ausgang für jede Situation, für jede Situation.
Das ist ein guter Bogen jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Wie gesagt, wir haben sehr viele junge Zuseher, die auch jetzt zuhören und sagen, okay, zuschauen und sagen, okay, wow, der Manfred Gößler, der hat jetzt das und das und Erfolg hier und so viel aus seinem Leben gemacht und erreicht und quasi erfolgreich in vielen Dingen gewesen und immer auch noch erfolgreich. Was wäre jetzt aus deiner Sicht so der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die, egal in welchem Bereich, Sport, Startup gründen, völlig egal, Musik, Kunst, Kultur, für junge Menschen, die in ihrem Leben sagen, ich möchte auch erfolgreich werden, nach meiner eigenen Definition, was ist so dein wichtigster Erfolgstipp für junge Menschen, die ihren Weg finden und auch quasi glücklich erfolgreich werden möchten?
Ich denke mir, entscheidend ist dabei, dass ich etwas mache, wo ich spüre, das mache ich gern. Das geht zwar nicht immer, aber man soll es zumindest, deswegen halt ich ja die Talentsuche, die eigene Talentsuche, dass ich mich selber immer hinterfrage, was mache ich denn jetzt wirklich gern? Bin ich handwerklich gut drauf? Dann bitte schön Handwerker werden. Handwerk ist überhaupt die Zukunft, weil aus meinem Gefühl heraus, man merkt sich jetzt schon, wenn du einen Handwerker willst, musst du auf Wochen lang warten. Ja? Mein Schwiegersohn zum Beispiel ist Installateur, ein toller Installateur, der macht das so gut und der ist glücklich mit dem, was er macht. Ja, um Gottes Willen, wieso soll ich dem ein Studium aufzwingen? Ja? Wenn jemand sich berufen dazu fühlt, auf die Universität zu gehen, ja bitte schön, macht's das. Weil dann wird was drauf. Alles, was man gern macht, soll man probieren, ja? Verstärken. Man kommt dann nicht drauf. Das dauert halt leider Zeit. Also man will doch nicht aufgeben. Einfach probieren. Ich bin ja ein Paradebeispiel. Nicht? Ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe mir gedacht, mein Gott, na, ich hätte gern so singen können wie der Frank Sinatra. Na, von mir müssen Sie mal anhören, Strangers in the Night. Ich hätte mir vor 30 Jahren niemals träumen lassen, dass ich das je einmal so singen kann, dass die Leute applaudieren. Das beherrsche ich inzwischen, ja, weil ich es einfach gern mache. Ja. Oder beim Trainieren oder so. Also einfach hineinhören in sich, was tue ich von meinem Herzen aus gern und diese Richtung dann entlang gehen. Und wenn man allein das Gefühl hat, man ist ganz allein, sich Unterstützer suchen. Familie, Freunde, die sagen, du pass auf, das magst du gern. Ich merke ja, wie du zum Leichten anfängst, wenn du das magst. Ja. Wenn du einen Tisch reparierst, oder wenn du gern spurtelst zum Beispiel, ja, bitte schön, mach das. Ja. So würde ich das. Und wenn andere Sachen kommen, dann ja, und man spürt das, okay, das würde mich auch interessieren, dann würde ich das auch probieren. Ja, warum sich einbremsen lassen? Probieren. Man merkt ja, hey, ob es dann geht oder nicht. Ja.
Du hast es gerade vorher so betont, du hast so viele Sachen gemacht, also gesagt, wenn du jetzt als Bodybuilder erfolgreich bei der Weltspitze dabei warst, hättest du wahrscheinlich nicht im Entferntesten daran gedacht, einmal später als Sänger quasi die Menschen zu begeistern. Was war so quasi rückblickend irgendwie das Verrückteste, was du jemals gemacht hast in deinem Leben?
Da gibt es genug Sachen.
Magst du eins erzählen? Ja.
Kann man das erzählen? Da gibt es genug Sachen. Nein, also eins, wie ich zum Singen gekommen bin vielleicht. Ja. Manche Leute halten mich ja für schräg, aber zum einen sollte man wissen, ich habe ja als 12-, 14-Jähriger war ich am Konservatorium, habe die Klarinette und Gesang. Habe ich aber nicht beendet, ja. Das hat mich damals angezipft, dieses Etüdenspülen, wo bei jedem fünften Ton, dann nicht mehr der Klarinette, habe ich aufgehört. Und 35 Jahre später hat mich meine Gesangs- und Schauspiellehrerin, die Grete Vogler-Kieser, großartige Frau, sie war eine berühmte Soubrette, Künstlerkollegin von Johannes Hesters. Also ich habe tolle Lehrer gehabt in meinem Leben. Für das kann ich sehr dankbar sein. Die hat mich einmal bei einer Weihnachtsfeier in mein Studio so singen gehört, so tralala. Da sagt sie zu mir, sie ruft einmal an und sagt, du Manfred, die hat ein Operettenensemble gehabt. Ja? Ruft mich an und sagt, du Manfred, bei mir ist ein Sänger ausgefallen, willst du nicht einspringen? Sag ich, Grete, was glaubst du eigentlich? Ich habe 35 Jahre keinen Ton gesungen. Das stimmt nicht, ich habe die bei der Weihnachtsfeier singen gehört. Naja, sage ich, okay, probieren wir es einmal. Und aus diesem Probieren, ja, ist jetzt mein eigenes Operettenensemble geworden, das ich schon seit 5 Jahren führe, aber seit dem Jahr 2000 heute halt auch besinge. Also da wird auf einmal etwas draus, wo man nicht glaubt, und da wieder beim Singen hat sich ein Glücksgefühl eingestellt. Ich lade wirklich alle Zuseher jetzt ein, probiert es einmal singen. Wenn ihr merkt, dass beim Singen ein Glücksgefühl kommt, dann geht es dem nach. Egal, ob ihr Sängerin oder Sänger werdet, das Singen, man sagt nicht umsonst, dort wo man singt, lass dich nieder. Das ist so erfüllend, das Singen, auch wenn man nur für sich selber singt. Singt's weiter, ihr seht die Probleme anders. Ja? Ja, das war also für mich eines der Aha-Erlebnisse.
Der Verrückte an den Geschichten. Jetzt hast du vorher gesagt, du willst glücklich, gesund, fit, alt werden, 100 oder gar 120. Aber jetzt eine sehr persönliche Frage, wenn dein Leben jetzt morgen vorbei wäre, wie wäre dein heutiger Tag? Wie wirst du den heutigen Tag planen? Was wirst du heute noch machen?
Ja, also die Frage habe ich noch nie gehört. Aber ich würde meine Familie umarmen, Danke sagen und würde auch 2-3 Leute umarmen, mit denen ich nicht zurechtgekommen bin, und auch Danke sagen. Ja, irgendwie einen positiven Abschluss finden. Ja. Danke sagen für das, was ich erleben habe dürfen, was ich lernen habe dürfen. Naja, und dann halt in die andere Welt hinüberkleiden.
Und noch singen möchte ich gerne, vielleicht am Schluss ein Konzert geben.
Ja, also wenn ich es zusammenbringe, ja, auf jeden Fall mich auf eine positive Gutes tun, auch am Schluss Gutes tun und dieses Gute tun dann mit hinübernehmen in die andere Sphäre, von denen keiner von uns weiß, wie sie ausschaut.
Wie ist deine persönliche Definition von Glück?
Das ist eine gute Frage. Ja, naja, wenn das Herz pumpert, ja. Wenn das Herz pumpert, so würde ich das sagen.
Du hast jetzt in den letzten Jahrzehnten so unterschiedliche Dinge gemacht, getan, erfolgreich getan, eben mit Gefühl, mit Liebe, mit positiver Energie. Was wäre so deine persönlichste, wichtigste Erkenntnis aus den letzten Jahren?
Erst einmal nie verzweifeln und den Blick immer nach vorne richten. Was kann ich anders tun? Also in mich gehen, überhaupt mehr in mich hineingehen, weil der ganze Reichtum, der wichtigste, liegt in uns. Ja? Da kommt man auch ich bin halt sehr spät drauf gekommen, kann es nur jedem empfehlen, noch vorschauen und wissend, dass es immer einen Ausweg gibt. Entweder findet man selber einen, oder der liebe Gott führt einen Menschen zu, wenn man nicht eh in seiner näheren Umgebung Menschen hat. Es gibt immer einen Ausweg, immer.
Du hast vorher auch kurz erwähnt, also hat erwähnt, das Wichtigste ist für dich die Familie. Was ist so quasi deine wichtigste Botschaft jetzt an deine Kinder für deren Leben? Wenn du sagst, okay, das Bild, ich kann ihnen quasi die wichtigste Botschaft ins Stammbuch schreiben, was würdest du ihnen quasi mitgeben als wichtigste Botschaft von dir?
An das Gute glauben, unerschütterlich. An das Gute glauben und beständig an sich arbeiten.
Jetzt haben wir sehr viel über dich gehört, über dein Leben, deine Anfänge, deine, sage ich jetzt plakativ, Karriere von Sport, Gesundheit, Ernährung, dein Engagement, auch dein ganzheitliches im Bereich Biolandwirtschaft, im Bereich Gentechnik. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Manfred Kössler, was hat denn ausgezeichnet, was sollte man ihm antworten?
Es war ein guter, herzlicher Mensch.